Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen guten Morgengruß. Ich freue mich, mitten unter Ihnen sein zu können heute Morgen zum ersten Mal in dieser Runde. Zum ersten Mal, dass ich einen Fastbischof vertreten kann. Wer weiß, ne? Also, ist ja schon eine gewaltige Ehre, dass man hier die Vertretung von vielleicht bald Bischof Gerhard Mayer hier stehen kann. Ich möchte diesen Morgen und diese Unterrichtsstunde mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, danke, dass lange bevor wir aufgewacht sind, du schon über uns gewacht hast, für uns gebeten hast, dass lange bevor wir diesen Tag bedenken konnten, du an diesen Tag gedacht hast und daran gedacht hast, wie du uns weiterbringen kannst, begleiten kannst, was du uns Gutes tun kannst. Und wir wollen nun in dieser erwartungsvollen, gespannten Haltung diesen Tag beginnen. Und erwarten, was du zu uns sagen möchtest, hören, wie du uns überraschen möchtest. Wir wollen gespannt sein, wie du auch die dicken Mauern und Schalen der Gewohnheit, die unser Leben immer wieder umgeben, aufsprengst und in ganz frischer, unmittelbarer Weise unser Leben anrührst und auf eine neue Spur bringst. Danke an diesem Morgen, dass du mitten unter uns bist, dass du der eigentliche Lehrer bist, sein sollst. Wir wollen hören, was du sagst. In deinem Namen. Amen. Es geht um zwei weitere Bitten im Vaterunser. In der ersten Einheit dieses Tages soll es um diese Brotbitte gehen. Unser täglich Brot gib uns heute, in der zweiten Einheit dann um die Vergebungsbitte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich denke, dass wir dann in der dritten Einheit noch einmal vielleicht über beide Bitten oder über ein Thema, das sich aus diesen Bitten ergibt, ins Gespräch kommen oder vielleicht in einer Art Frage- und Antworteinheit noch einmal das eine oder andere vertiefen können. Also zunächst einmal um die Brotbitte des Vaterunsers. Unser täglich Brot gib uns heute, damit Sie wissen, wo wir stehen. Ich habe 5 Punkte, ich glaube sogar bei beiden Bitten 5 Punkte. Das ist zwar nicht die Schule von Gerhard Mayer, da müssten es nur 3 sein, aber ich habe nicht alles untergebracht in 3 und deshalb habe ich es in 5 gegliedert. Der erste Gedanke zu dieser Brotbitte: in der Brotbitte erweist sich die Not des modernen Menschen. Ein ungewöhnlicher Einstieg. Ich werde Ihnen gleich erklären, worum es geht. In der Brotbitte erweist sich die Not des modernen Menschen. Die Brotbitte ist wahrscheinlich die Bitte von allen anderen, unter allen anderen Bitten des Vaterunsers, die heute vielleicht sogar von uns selbst am allergedankenlosesten heruntergebetet wird. Und an der Bitte, an der Brotbitte des Vaterunsers kann man die kaum in einer anderen Bitte den Wandel nachvollziehen, der sich in den letzten 100 Jahren in unserem westlichen Kulturkreis vollzogen hat. Über Jahrtausende hinweg, bis vor etwa 100 Jahren, sage ich mal, bis zum letzten Jahrhundert, war die menschliche Existenz ganz wesentlich vom Ziel des Überlebens bestimmt. Der wesentlichste Lebensinhalt des Menschen in allen Kulturkreisen dieser Welt, in allen Gegenden, auf allen Kontinenten, bis vor etwa circa 100 Jahren war es, das eigene Überleben zu sichern. Und die Brotbitte war vielleicht die existenziellste Bitte, die der Mensch, die der Christ zu bitten hatte. Dass Gott einem das Überleben an diesem Tag, in dieser Woche, vielleicht in diesem Jahr schenken und sichern möchte. Die meisten Menschen, ich würde sagen 95% der Menschen, brachten über die ganze Zeit der Weltgeschichte bis, wie gesagt, vor etwa 100 Jahren, die meiste Zeit ihres Lebens schlicht und ergreifend damit zu, das eigene Überleben zu sichern. Leben war für die allermeisten Menschen eine sehr, sehr labile Existenz. Es war ständig bedroht von äußeren Krisen, von Krankheiten, von Naturkatastrophen, Hungersnöten, Kriegen. Und für diese Dinge gab es niemals einen wirklich ausreichenden Schutz. Die Bitte um das tägliche Brot geschah für die meisten Christen, die jemals gelebt haben, unter einem sehr bedrängenden Horizont, in einem sehr, sehr konkreten Kontext, in einem sehr konkreten Umfeld. Man wusste, dass es einmal nicht so sein könnte, dass das tägliche Brot da ist. Man wusste, dass dieses tägliche Brot auch einmal fehlen könnte, und man hatte vielleicht schon Erfahrungen gesammelt mit dem Fehlen des täglichen Brotes. Dieses Problem ist zumindest in unserem westlichen Kulturkreis heute nicht mehr gegeben. Der medizinische Fortschritt, der technische Fortschritt im 20. Jahrhundert hat uns einen noch nie dagewesenen Wohlstand beschert. Der Überlebenskampf ist zu Ende. Der Überlebenskampf, der mit der Brotbitte zu tun hat, ist im westlichen Kulturkreis an ein Ende gekommen. Und jetzt ist es aber interessant. Das Ende der existenziellen Brotbitte, das Ende dieser elementaren Bitte um das tägliche Brot mit diesem wirklich bedrängenden Horizont, das Ende des Überlebenskampfes birgt ein Problem in sich, das für den Menschen heute wesentlich bedrohlicher ist als das alte Problem des Überlebens. Wir haben heute nicht mehr das Überlebensproblem, sondern wir haben heute ein Lebensproblem. Problematisch ist heute nicht mehr das Überleben, problematisch ist heute der Sinn des Lebens. Wir fragen heute nicht mehr, wie wir überleben können, sondern der Mensch fragt heute ganz elementar danach, wieso soll ich überhaupt noch leben? Und diese Sinnfrage ist weit, weit bedrohlicher als die Überlebensfrage. Denn die Sinnfrage stellt das Leben als solches in Frage. Wozu soll ich überhaupt noch leben? An die Stelle der Bitte um das tägliche Brot ist für den modernen und postmodernen Menschen von heute die Bitte um den täglichen Sinn getreten. Sag mir, warum ich diesen Tag leben soll. Sag mir, warum ich heute aufstehen soll. Sag mir, was der Sinn meiner Arbeit ist. Sag mir, was der Sinn meiner Beziehungen ist. Und nebenher kann man natürlich einen Hamburger mampfen oder einen Döner sich zwischen die Kiemen stecken, wenn man nicht gerade ein BSE-Problem hat. Dass die Bitte um das tägliche Brot ist in den Hintergrund getreten, hinter die Bitte um den täglichen Sinn getreten. Und irrsinnigerweise passiert nun heute Folgendes. Weil man den Sinn des Lebens nicht mehr greifen kann, weil man den Sinn des Lebens nicht mehr begreifen kann, reduziert sich das Leben auf einmal wieder auf das Brot. Nein, vielleicht ein bisschen dürr, mager ausgedrückt, das Brot in Form von Torte, das Brot in Form von Kaviar, das Brot in Form von Shampoos und Sekt. Weil wir nicht mehr wissen, wozu wir leben sollen, weil uns der Sinn des Lebens aus den Händen entglitten ist, sagen wir wie damals in Korinth, wie damals die alten Griechen, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Um es mal drastisch auszudrücken. Weil uns nicht mehr begreifbar ist, was der größere, was der weitere Horizont unseres Lebens ist, machen wir einfach eine Party. Leben wir um des Lebens willen. Erleben wir um des Erlebnisses willen. Weil eine ganze Kultur, ein ganzer westlicher Kulturkreis mittlerweile resigniert hat, auf die Sinnfrage nach einer Antwort zu suchen. Das ganze 20. Jahrhundert war geistesgeschichtlich im Grunde davon dominiert, eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Eine Antwort zu suchen auf diese elementar bedrängende Frage, wer bin ich eigentlich, ich Mensch, und warum lebe ich eigentlich? Nach der Aufklärung hat man den Gott, der immer Grund und Ziel des Lebens war, an den der Mensch als Grund und Ziel seines Lebens begriffen hat, aus den Händen verloren. Und jetzt musste man neu eine Antwort finden auf diese elementaren Fragen des Menschseins. Und auf diese Fragerei hat man im 20. Jahrhundert keine Antwort gefunden, und deshalb fragen wir heute gar nicht mal mehr. Deshalb fragen wir mal gar nicht mal mehr. noch in den Ende der 60er Jahre, in der sogenannten 68er-Bewegung, in dieser Studentenrevolte, standen diese elementaren Fragen im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion. Hat man sich ideologische Rezepte um die Ohren gehauen? Wir hauen uns heute keine ideologischen Konzepte mehr um die Ohren, wir machen eine Party. Die Feierkultur ist an die Stelle der Diskussionskultur getreten. Die Bitte um das tägliche Brot ist im 20. Jahrhundert der Bitte um den täglichen Sinn gewichen. Mittlerweile fragen wir nicht mal mehr nach dem Sinn, sondern wir machen eine Party, weil wir wissen, mein Leben hat keinen weiteren Horizont mehr und der einzige Wert meines Lebens kann nur der sein, maximale Erlebnisse im Blick auf die Quantität und maximale Intensität dieser Erlebnisse zu kombinieren, das macht dann den Wert meines Lebens aus. Hochinteressant, dass bereits Paulus vor 2000 Jahren im Korintherbrief das auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist nicht nur das Christsein, sondern auch dann ist das Leben an sich sinnlos. Dann gibt es keinen größeren Horizont als die 70 und wenn es hochkommt 80 Jahre meines Lebens. Und dann kann es auch keinen weiteren Horizont geben, als diese 70, 80 Jahre so spaßvoll wie möglich zu gestalten, eine möglichst lange und intensive Party aus diesen 70, 80 Jahren zu machen. Denn dann triumphiert wirklich nur noch der Tod und in der Zeit, die uns bleibt, müssen wir Spaß haben. Rausholen, was geht. Wo die Brotbitte des Vaterunsers ihren Ernst verliert, weil uns das Überleben nicht mehr bedrängend erscheint, weil uns das Überleben nicht mehr notvoll erscheint, weil das Überleben gesichert scheint. Ich nehme an, dass niemand heute Morgen da sitzt, der nicht weiß, wie er sich morgen ernähren soll, der nicht weiß, wie in der nächsten Woche überleben soll, der elementare Ängste hat, also materielle Lebensängste im Blick auf das nächste Jahr, weil die Brotbitte, dort wo die Brotbitte ihren Ernst verliert, verliert irgendwann auch alles andere seinen Ernst. Das meine ich mit dieser eigenartigen Überschrift. In der Brotbitte erweist sich die Not des modernen Menschen. Wo die Brotbitte ihren Sinn verliert, weil wir den Eindruck haben, es ist sinnlos darum zu bitten, es ist ja sowieso da. Der Supermarkt, der Aldi, der Lidl, der Multizender sind ja sowieso da. Wo die Brotbitte ihren Sinn verliert, verlieren wir früher oder später viel Elementares, viel Tieferes in unserem Leben, verlieren wir früher oder später auch alles andere. Und dort, wo die Brotbitte ihren Sinn verliert, erschöpft sich das Leben bald nur noch im Brot. Wo die Brotbitte ihren Sinn verliert, erschöpft sich das Leben früher oder später nur noch im Brot. Mit diesem etwas steilen Philosophie- und zeitgeschichtlichen Landeanflug möchte ich Sie jetzt aber doch mal an die Bitte selber heranführen. Das Zweite, in der Brotbitte kommt unser Alltag vor Gott. In der Brotbitte kommt unser Alltag vor Gott. In der Brotbitte, da breiten wir alle unsere Lebensbedürfnisse mitsamt unseren Lebenssehnsüchten vor Gott aus. Es geht ja nicht nur um das Brot, Vollkornbrot oder Weißbrot oder was weiß ich, sondern in der Brotbitte, da stehen alle unsere Lebensbedürfnisse vor dem Herrn, dem wir unser Leben verdanken. All die Kleinigkeiten, die unser Leben ausmachen, Kleinigkeiten in Anführungsstriche. Unser Leben besteht ja zu 90% aus diesen Kleinigkeiten. All die hehren und großen Gedanken, die Weltentwürfe, die großen Szenarien, die uns in der Geistesgeschichte so wichtig erscheinen, die uns in der Weltpolitik so bedeutsam erscheinen, die machen ja in der Tat nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz unseres Lebens aus. Auch einen sehr kleinen Prozentsatz dessen, was uns tatsächlich beschäftigt in einem Tag wie diesem. 90% unseres Lebens besteht aus lauter Kleinigkeiten. Aus, wenn man morgens aufsteht, überlegt man sich, was man frühstückt, wie man es zubereitet, dass die Kaffeemaschine kaputt ist, dass der Kaffee ausgegangen ist, was man denn ansieht, Man macht die 3 Meter Kleiderschrank auf und steht wieder vor der Qual der Wahl. Was ziehe ich an? Ja gut, also Sie als Schwestern haben da vielleicht nicht so die Schwierigkeiten. Da reduziert sich dann dieser Wahlprozess vielleicht. Aber diese ganzen Kleinigkeiten des Lebens bedrängen uns. Die Fahrt zur Arbeitsstelle, die Bundesbahn, die wieder Verspätung hat, die Arbeitsmittel im Büro, die nicht da sind oder die schlecht da sind, das Telefon, das Fax, all diese Dinge, die die kleinen Schritte unseres Lebens bedeuten. All diese Kleinigkeiten haben in der Brotbitte ihren Platz. All diese kleinen Dinge des Lebens haben in der Brotbitte ihren Platz. Und diese Dinge werden durch die Brotbitte geadelt. In der Brotbitte bekommen die Kleinigkeiten unseres Alltags einen ganz eigenen Adel, einen ganz eigenen Wert. Sie werden herausgehoben aus der Bedeutungslosigkeit und bekommen den Platz, den sie für uns ja auch oft haben. Man kann sich ja wirklich den Tag kaputt machen lassen von einem kaputten Computer oder einem Programm, das nicht funktioniert. Das kann einen ja bedrängen, wenn irgendwas fertig gemacht werden muss und die Kiste funktioniert nicht oder ein Virus hat sich eingenistet oder irgendwas anderes ärgert einen. Das kann einem ja den Tag bombardieren. Und all diese kleinen Dinge haben in der Brotbitte des Vaterunsers einen Platz vor unserem himmlischen Vater. Ich darf auch um das Funktionieren meines Computers an diesem Tag bitten, mit der Brotbitte. Unseren täglichen Computer gib uns heute, unser tägliches E-Mail, unsere tägliche Bundesbahn, unser all das kann ich einsetzen in dieser Brotbitte. All das, was heute auch in unserer modernen Welt für unser Leben wichtig ist, hat in dieser Brotbitte ihren Platz. Was wäre denn eigentlich, wenn Jesus es verboten hätte, für diese kleinen Dinge zu bitten? Was wäre es, wenn Jesus verboten hätte, für diese 90% unseres Lebens zu bitten? Dann wären 90% unseres Lebens vaterlos. Dann hätten 90% unseres Lebens keine Heimat vor dem himmlischen Vater. 90% unseres Lebens wären heimatlos und irgendeiner Eigengesetzlichkeit unterworfen, die nichts mit Gott zu tun hätte, sozusagen, die Gott entzogen wäre. Wenn es die Brotbitte nicht gäbe, dann wäre Gott ein Feiertagsgott, einer für die Sonntage des Lebens, für die Sonntage der Welt, ein Gott für die großen weltpolitischen, vielleicht auch für die großen heilsgeschichtlichen Fragen, aber 90% unserer kleinen Tage, unserer kleinen Zeit, unseres kleinen Alltags hätten dann nichts mit ihm zu tun. Und mit der Brotbitte wird eines ganz wichtig. Für Gott sind die Kleinigkeiten unseres Lebens genauso wichtig, wie sie für uns eben auch sind. Wie sie für uns auch oft sein müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb haben sie einen Platz in diesem großen Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Deshalb haben sie ihren Platz in diesem Gebet vor Gott. Nicht nur die Frage nach dem Reich Gottes, nicht nur die Frage nach den großen Linien seines Willens, nicht nur das Reich und die Macht und die Herrlichkeit, sondern auch die kleinen Dinge meines Lebens haben in diesem gigantischen Gebet einen hervorgehobenen, einen Adelsplatz. Jesus, entgehen die Kleinigkeiten unseres Lebens nicht. Wir spüren das auch in den Evangelien. Da entgeht Jesus der Hunger nicht, den die Menschen haben, die ihm in die Wüste gefolgt sind und denen er einen ganzen Nachmittag predigt. Es war ja extremer als bei ihnen hier in Eitlingen, wo man 3 Stunden Bibelarbeit macht. Da heißt es ja nachher, da wurde es dunkel und Jesus hatte den ganzen Tag gepredigt, von wegen 20 Minuten. Denen hing der Magen am Schnürsenkel und Jesus spürt das. Es gibt ja so manche Professoren in Tübingen, die haben keinen Sinn so für die irdischen Bedürfnisse und ganz Geist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die essen, ob die essen, wie die verdauen. Jesus war kein weltabgehobener Professor, der reiner Geist gewesen wäre. Nein, Jesus hatte ein feines Gespür für die leiblichen Bedürfnisse unseres Lebens. Der hat gemerkt, dass diese Menschen Hunger haben. Und er hat sich mit seinen Jüngern überlegt, was tun. Und die Jünger wollten sie fortschicken. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt ist Party-Service dran. Jetzt muss was aufgefahren werden. Und er kümmert sich um die leibliche Not dieser Menschen. Jesus geht auf eine Hochzeitsfeier, Johannes 2, und er lässt sich sogar zu einem Luxuswunder bewegen. Nicht? Also Johannes 2 ist ein Luxuswunder. Aus Wasser der edlen Spätherbst oder Spätlese zu machen, ist ja eine Art Luxuswunder. Und selbst für diese Luxusbedürfnisse einer Hochzeitsfeier hat Jesus ein Ohr. All das ist in der Brotbitte da. Wir reduzieren ja die Brotbitte mehr oder weniger auf Wasser und Brot, also die allernötigsten Dinge. Nein, in der Brotbitte ist auch der Luxus unseres Lebens drin, den es geben darf. Der biblische Mensch war ein genießender Mensch. Der biblische Mensch war ein Mensch, der feiern konnte, im elementaren Sinne vor Gott auch feiern konnte. Und in dieser Brotbitte ist auch die Schwarzwälder Kirschtorte drin, ist auch der Schwarzwaldbecher. Ja, all das hat vor Gott auch seinen Platz. Um all das darf ich eben auch bitten. Nicht nur um eine trockene, krume Brot, sondern auch um die schönen Dinge des Lebens. All das hat in dieser Brotbitte seinen Platz. Jesus hat ein feines Gespür für die kleinen Dinge unseres Lebens und deshalb haben sie einen Platz in diesem großen Gebet. Das Dritte, mit der Brotbitte begegnet Jesus auch den leiblichen Versuchungen des Lebens. Mit der Brotbitte begegnet Jesus den leiblichen Versuchungen des Lebens. Jesus weiß sehr gut, dass es oft genug nicht die großen Parolen und Ideen sind, die uns an Gott irre werden lassen, dass es nur sehr selten die Werke der großen Religionskritiker und Bibelkritiker sind, die unseren Glauben untergraben, sondern dass es viel, viel öfters die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens sind. Helmut Hielicke, der in den Kriegsjahren 1944 und 1945 in Stuttgart, zuerst in der Stiftskirche, dann in der Matthäuskirche und dann irgendwo in den Kirchen, die noch intakt waren, die noch nicht ausgebombt wurden, über dieses Gebet eine Predigtreihe gemacht hat, eine berühmte Predigtreihe, die von den Sekretärinnen in diesen überfüllten Kirchen, muss damals wie bei uns im Jugo gewesen sein, da saßen die Sekretärinnen vorne und haben diese Predigten von Thielicke mitgeschrieben, vervielfältigt, also abgeschrieben, es gab keine Kopierer, wie im Mittelalter in Schreibstuben abgeschrieben und sie dann den Soldaten an der Front geschickt, damit die nicht nur dieses blanke Sterben erleben mussten, sondern dass sie auch ein Ewigkeitswort mitten im Schützengraben hatten. Dort hat Helmut Hielicke dann auch es so formuliert, es sind die kleinen Nagetiere, die die großen Fundamente untergraben. Es sind die kleinen Nagetiere unseres Lebens, die die großen Fundamente untergraben. Es ist das Geld, die Sexualität, die Ehrsucht, der Neid und so weiter. Und wie ist denn das in der Bibel? In der Bibel sind es oft genug die 30 Silberlinge oder die 5 Joch-Ochsen im Gleichnis vom großen Hochzeitsmahl oder ein bloßes Linsengericht, das Menschen um den Segen und sogar um die Ewigkeit bringen kann. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die manchmal uns den großen Weg zur Ewigkeit verstellen und verbauen, die den Segen verhindern. Und weil Gott um die kleinen Wünsche und die kleinen Sorgen und, ja, wie soll man sagen, weil Gott auch um die sogenannten niederen Triebe unseres Lebens weiß und weil er auch um die Dynamik, um die immense Dynamik, die in diesen niederen Trieben des Lebens zum Ausdruck kommt, weiß, deshalb holt er uns mitten in diesen Dimensionen unseres Lebens ab. Deshalb holt er uns mitten dort ab, wo uns die kleinen Dinge des Lebens, die existenziellen Dinge des Lebens so bedrängen können. Es ist eben ein Unterschied, ob man im Überfluss diese Bitte des Vaterunsers betet oder in der blanken Not, wo man in der Versuchung steht, sich das tägliche Brot erstehlen zu müssen. Und weil Jesus weiß, dass Hunger eine riesige Versuchung bedeuten kann, dass Not eine große Versuchung sein kann, und weil Jesus auch die Not eines jugendlichen Kindes aus einem sozial sehr schwachen Elternhaus kommt und sieht, wie seine Klassenkameraden die ganze Batterie von Luxusspielzeugen und Luxusgeräten vom Handy bis zum anderen haben. Und weil Jesus diesen jugendlichen Kind in seiner Versuchung, das auch haben zu wollen, in der Versuchung steht, es sich eben zu nehmen ohne zu bezahlen. Deshalb holt er uns mitten in diesen elementaren Spannungen und Versuchungen des Lebens ab mit dieser Bitte um das täglich Brot. Indem Jesus uns eine Sprache gibt, lässt er die Luft raus aus unseren Versuchungen. Indem wir diese Dinge vor Gott bringen können, die Nöte auch mit der Sexualität, die Nöte auch mit unserer Ehrsucht, mit dem Neid, macht er im Vater unser in dieser Brotbitte eine Tür auf, wo der Druck entweichen kann, wo frische Luft reinkommen kann, wo die Hitze sich abkühlen kann. Er holt uns mitten in den Leidenschaften unseres Lebens ab. Er verlangt nicht von uns, dass wir diese elementaren Triebe unseres Lebens, wie den Hungertrieb, den Sexualtrieb, die Frage nach Ehre und Ruhm, dass wir das ausklammern, dass wir so tun müssten, als ob es das nicht gäbe, als ob das nicht sein dürfte, als ob das nicht zu uns gehört, als ob das vor Gott nichts zu tun, zu suchen hätte. Nein, er holt's mitten hinein ins Gebet. Er holt's mitten hinein ins Gebet, gibt uns eine Sprache, damit wir diese Dinge vor Gott ausbreiten dürfen. Die Brotbitte ist im Grunde eine große Einladung, an dieser Stelle ja das Vaterunser zu unterbrechen und jetzt einen Exkurs zu machen. Klammer auf. In meinem Leben bedeutet die Brotbitte an diesem Tag die Not mit diesem und jenem, die Demütigung, die ich erlebt habe, der Wunsch nach Lob, nach Anerkennung, der Wunsch nach manchen Dingen, die ich gerne hätte. In der Brotbitte gibt mir Jesus eine Sprache dafür. In der Brotbitte gibt mir Jesus einen Raum für diese Dinge. Vor ihm soll und darf alles zur Sprache kommen und er will auf ganz individuelle Weise diese Gebete auch erhören. Das vierte, an der Brotbitte entscheidet sich, ob wir an Gott glauben oder an einen Götzen glauben. In der Brotbitte entscheidet sich, ob wir an Gott oder an einen Götzen glauben. Die Brotbitte kann Ausdruck des Unglaubens sein oder ein Ausdruck des Glaubens. Sie wird dann zu einem Ausdruck des Unglaubens, wenn der Mensch das Brot nimmt, aber den Brotgeber verachtet. Sie wird zum Ausdruck des Unglaubens, wenn der Mensch um das Brot bittet, das Brot nimmt und den Brotgeber verachtet. Es gibt im Neuen Testament eine interessante Geschichte im Johannesevangelium, Johannes 6. Johannes 6 ist eines der spannendsten Kapitel, sind alle spannend natürlich, aber im Johannesevangelium eines der ganz entscheidenden Kapitel. In Johannes 6 wird die Krise der Jesusbewegung erzählt. Jesus kam mit seinem Wirken in Galiläa in eine Krise. Jesus hat unglaubliche Begeisterung ausgelöst mit seinem Lehren, Wirken und Heilen. Und dann sind viele Menschen ihm nachgefolgt. Es entstand eine Volksbewegung. Und in Johannes 6 wird beschrieben, wie diese Volksbewegung, die Jesus ausgelöst hat, drauf und dran war, ihn zum König zu machen, zum politischen König. Nach der Speisung der 5000 oder am Ende der Speisung der 5000 heißt es in Johannes 6, Vers 14, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dies ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, König, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Die Menschen möchten Jesus zum politischen Weltverbesserer machen, zum politischen Befreier, zum König. Zu dem Messias, den man von David her, vom Alten Testament, von Mose her erwartet hatte, der einen neuen Exodus, der eine neue Befreiung, der eine neue Landnahme ermöglicht, der die Römer aus dem Land schwirft, der die korrupten Hohepriester beseitigt, der es eben umfassend gut macht, der das Reich Davids wieder neu aufrichtet. Aber es war nicht der Auftrag seines ersten Kommens, diese Königsbitte zu erfüllen. Jesus wird, wenn er kommt, König und Richter sein. in Herrlichkeit für alle sichtbar. Dann wird er die Machtfrage lösen, aber der Auftrag seines ersten Kommens war es nicht, die Machtfrage zu lösen, sondern die Schuldfrage zu lösen. Und hier entsteht nun eine Bewegung in Galiläa und diese Bewegung kommt nun mehr und mehr in die Krise. Und Jesus entzieht sich mehr und mehr diesen Gelüsten des Volkes, diesen Missverständnissen, die um sein Wirken entstanden sind, bis hinein in die Jünger. Am Ende von Kapitel 6 steht die Scheidung unter den Jüngern. Da macht sich Enttäuschung breit unter den Jüngern. Enttäuschung, weil Jesus offensichtlich nicht in dieser politischen Dimension Messias sein wollte, weil Jesus offensichtlich nicht in dieser militärischen Dimension sich zum Volksanführer machen lassen wollte. Und es kommt zur Scheidung, weil man enttäuscht ist an der Art und Weise, wie Jesus sich diesen Ansprüchen und Erwartungen entzieht. Und mitten in Johannes 6 kommt dann diese Brotrede und dort heißt es dann in Johannes 6, Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, also das Volk ist Jesus nachgegangen, man wollte ihn hören, man wollte ihn sehen, man wollte sehen, wie er Wunder tat, Zeichen tat im Johannesevangelium. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Hier gab es Menschen, die Jesus als den Brotgeber wollten, aber nicht als das Brot selbst. Sie wollten im Grunde Brot ohne den eigentlichen Geber, sie wollten Wunder ohne den Wundermann. Und Jesus entzieht sich dem. Es ist ein Grundmotiv der Bibel, dass die Gaben Gottes nie vom Geber gelöst werden dürfen und können. Und es ist ein Grundzug des Menschen, dass er immer wieder das tut, dass er die Geschenke, die Schöpfungsgaben Gottes und alle anderen Geschenke auch immer wieder korrumpiert, sie selbst zum Götzen macht. Römer 1, Paulus entfaltet das ja in Römer 1, 20 bis 30, wie der Mensch die geschöpflichen Gaben Gottes nimmt und sie unter den Händen des Menschen eigenartig verkehrt werden, eigenartig auf den Kopf gestellt werden und zum Götzen gemacht werden, wie das Geschöpfliche vergötzt wird und nicht der Götze und nicht Gott selbst. Und es ist das gleiche Motiv, das man natürlich auch mit dem Brot machen kann, dass man die Gaben Gottes erbittet, aber auf den Geber verzichtet. Eine Versuchung, die alle Generationen, die alle Kulturen immer wieder ergreift. Wenn Jesus uns zeitliche Güter gibt, wie das Brot und alles, was dafür eingesetzt werden kann, dann sind sie immer auch ein Hinweis auf die himmlischen Güter, die er uns erst recht und vor allem auch geben will. Das Brot soll uns wie ein Wegzeiger sein auf die himmlischen Gaben, auf das himmlische Brot, das in Jesus selbst vor uns steht. Und wer nur das irdische Brot nimmt und den himmlischen Geber verachtet, der geht an der eigentlichen Gabe immer vorbei. Der missbraucht Gott eigentlich als Götzen. Götzen haben ja immer, Götzen leben im Grund davon, dass sie funktionieren. Das eigentliche Wesen des Götzen ist es, dass er funktionieren soll. Und das war ja die große Popularität, die große Attraktivität dieser Götzen, dass sie funktionierten. Götzen funktionieren. Das ist ja die eigentliche Attraktivität auch der okkulten Welt, dass sie funktioniert. Sie gibt mir, was ich will. Sie gibt mir, was ich will. Ich bekomme dort meine Wünsche erfüllt. Götzen funktionieren, Jesus funktioniert nicht. Jesus funktioniert nicht. Jesus gibt mir nicht, was ich will, sondern immer nur das, was ich brauche. Ich kenne ein Kind, ich habe 3 kleine Kinder, ich könnte meine Kinder nicht effektiver und nicht schneller zerstören, als wenn ich ihnen alles gebe, was sie wollen. Ich könnte sie nicht effektiv und schneller zerstören, als dadurch, dass ich sie in diese riesigen Spielwaren-Supermärkte mal schleppe, die es gibt, Toys R Us oder sowas, und sage, ja, jetzt greift mal zu, Papa hat eine Kreditkarte hier und eine Stunde ein Kind in einem Spielwaren-Supermarkt braucht 3 Tage Gegenerziehung. Da muss ich 3 Tage Arbeit und Gegensteuer, um die Überforderung, die Kindern da begegnet, im Grund wieder in den Griff zu bekommen. Ich kann Kinder nicht schneller und effektiver zerstören, als dass ich ihnen gebe, was sie wollen. Und ich, mit Menschen, mit Erwachsenen ist es nicht anders. Ich kann Erwachsene nicht schneller und effektiver kaputt machen, den Menschen überhaupt, als so, dass ich ihm gebe, was er will. Der Mensch steht immer in der Versuchung, Gott zum Götzen zu machen. Ihn um die Dinge zu bitten und ihn zum Funktionär zu machen, dass er funktioniert. Und so, da macht Gott nicht mit. Er funktioniert eben nicht einmal um seinetwillen, weil er Gott ist, weil ihm die Ehre gebührt, weil er nicht unser Handlanger ist, weil Gott nicht der Partyservice unseres Lebens ist, genauso wenig wie Jesus der Partyservice unseres Lebens ist, sondern weil er Herr ist und weil er unser Bestes möchte. Und er funktioniert nicht um unseretwillen, weil er weiß, dass wir kaputt gehen würden. Wir würden uns zugrunde wünschen. Ich bin heilfroh, dass Gott viele Gebete meines Lebens nicht erhört hat. Ich wäre tief unglücklich, wenn ich alle Frauen geheiratet hätte, um die ich schon gebetet habe. Gott weiß sehr gut. Gott weiß sehr gut, wo er uns eine Gebetserhörung versagen muss. Es gibt ja, ich habe diese Geschichte schon angesprochen, Johannes 2, diese Geschichte von der Hochzeit von Kana, da passiert ja etwas Eigenartiges. Da geht ja seine Mutter zu Jesus hin, sie hat die Lage begriffen, die Party ist am Kippen, weil der Wein ausgeht, und sie weist ihn auf die Problematik hin und Jesus reagiert relativ schroff gegenüber seiner Mutter. Und man fragt sich immer, ja, was soll diese harte Reaktion, wenn er es nachher denn doch tut? Er erfüllt ja dann tatsächlich auch das Ansinnen seiner Mutter. Und man muss es eigentlich von genau diesem Aspekt her verstehen, dass seine Mutter Jesus eigentlich, ja, ich sag's mal etwas scharf, dass seine Mutter Jesus zum Partyservice degradiert hat. Dass die Bitte der Mutter Jesu war, rette die Party, rette diese Hochzeitsfeier, tu dem Brautpaar was Gutes. Und Jesus lässt sich nicht zum Partyservice abstempeln. Überhaupt, wie er auch bei allen anderen Heilungswundern, er nicht nur der Wunderdoktor ist. Es geht nie um den eigentlichen Kranken als erstes. Alles, was Jesus tut, alle Wunder, vom Luxuswunder dieser Hochzeitsfeier bis zu den Heilungswundern, alle diese Wunder geschehe nicht, um irgendeinem Menschen aus der Patsche zu helfen, nicht in erster Linie, sondern um ein Hinweisschild zu sein auf den Geber der himmlischen Gaben, dass der, der hier vor euch steht, dieser Jesus Christus, der ist, der euch noch einen viel, viel weiteren Horizont, eine Ewigkeit schenken möchte. Und dass im Glauben an diesen Jesus Christus ein ganz viel umfassenderes Heil und ein viel umfassenderer Luxus vor euch steht, als ihr ihn heute sehen und wahrnehmen könnt. Eine Dimension des Lebens, die uns noch für unsere Vorstellung ganz verschlossen ist, die nur im Glauben zugänglich ist und in der Ewigkeit Wirklichkeit werden wird. Interessant ist ja bei dieser Geschichte in Kana, dass das Brautpaar in der ganzen Geschichte völlig unwichtig ist. Wir erfahren nicht mal die Namen. Die kommen hier überhaupt nicht vor. Es wird nur erzählt, dass eine Hochzeitsfeier, deshalb muss man zurückschließen, es gab auch ein Brautpaar, wo eine Hochzeit ist, gibt es in der Regel immer ein Brautpaar. Und die kommen aber in der ganzen Geschichte überhaupt nirgends vor. Jesus macht aus Wasser Wein, um ein Zeichen zu setzen. Und so wie Jesus Wasser in Wein verwandeln kann, so will er sagen, so kann ich auch Verschuldetes in befreites Leben verwandeln. So kann ich alles verwandeln in eurem Leben. So kann ich aus allen Nöten einen Ausweg finden. Und so kann ich auch den Tod in neues Leben verwandeln. So kann ich euch alle einmal zu meinem großen Fest auferwecken. Wenn Jesus Zeichen tut und wenn er unsere Brotbitte erhört, die Bitte des Vaterunsers, dann sollen wir nicht an der Erfüllung stehen bleiben. Denn sollen wir nicht vor dem vollen Teller stehen bleiben, der sie heute Mittag wahrscheinlich erwartet, sondern dann sollen wir von diesem vollen Teller in den Himmel aufschauen zu dem Herrn, der uns in aller Ewigkeit satt machen kann, wahres Brot geben kann. Das ist ja oft eine Riesennot, da haben Menschen wirklich zu Gott gebetet. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen beten in ihrem Leben. Viele Menschen, von denen wir es nicht erwarten würden, fangen an zu beten in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens. Da haben Menschen zu Gott oder zu Jesus um Hilfe gebetet und dann erfahren sie tatsächlich die Hilfe. Da wurden schwere Krankheiten geheilt, da gab es Bewahrung in brenzligen Situationen, sind Beziehungen wieder in Ordnung gekommen. Und das Einzige, was man dann tut, ist, dass man gafft. Dass man gafft und staunt und an der Erfüllung, an der Gabe stehen bleibt und nicht begreift, dass jede Erfüllung, jede Erhörung eines Gebetes im Grunde eine Einladung ist zur Nachfolge. Eine Einladung ist, sich weiter und tiefer auf den Weg mit Jesus zu machen. Da braucht man Jesus nur für die Pleiten, für das Pech und die Pannen des Lebens. Man braucht ihn als Partyservice in der Not, aber man geht mit ihm nicht weiter. In diesen Predigten in den letzten Kriegsjahren, von denen ich Ihnen erzählt habe, hat Helmut Thielicke das einmal in sehr ergreifende Worte gefasst. Ich möchte sie Ihnen kurz vorlesen. Jetzt stellen Sie sich bitte diese Situation vor, diese Bombennächte, dieses Ausharren in Kellern, in Luftschutzbunkern, diese elementare Angst um das Leben. Und in diesen Tagen hat Helmut Thielicke diese Brotbitte dann einmal so formuliert. In Anschluss an dieses Wort aus Johannes 6, Vers 26 schreibt er: Ihr sucht mich nicht darum, dass ihr meine göttliche Bewahrung erfahren wollt, sondern weil euch die Bombe nicht treffen soll. Darum winselt ihr in euren Kellern um ein paar Zusatzraten eurer Lebenstage. Und wenn ihr sie habt, macht ihr keinen Gebrauch mehr von meiner Hand, die sich euch reichte. Dann aber wundert ihr euch, wenn diese Hand nun ihrerseits immer mehr eurem Leben entschwindet und wenn es von Tag zu Tag schwieriger wird, ihren tröstenden und väterlichen Druck zu empfinden und ihrer gewiss zu werden. Die Erhörung eines Gebets, die Erfüllung einer Verheißung, einer Bitte, die soll mich der Nähe und der Gegenwart Gottes gewiss machen. Die soll Gewissheit in mein Leben hineinbringen, in einem weit viel umfassenderen Sinne, als es so sein könnte, wenn ich Jesus zum Partyservice degradiere, bei dem man immer Schnipp macht. Mit einem Partyservice werde ich nie Gewissheit erfahren. Ich werde es immer nur mit dem Vater tun können, der mein Leben in viel weiterer Weise umhüllt. Das fünfte und das letzte in der Brotbitte, um das tägliche Brot, entscheidet sich das Vertrauen im Blick auf den morgigen Tag. In der Brotbitte entscheidet sich das Vertrauen um den morgigen Tag. Interessant ist ja, dass Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus sagt nicht, unser wöchentliches Brot gib uns heute, unser jährliches Brot. Jesus sagt nicht, das Brot für alle Tage unseres Lebens gib uns heute und komplett und immer. Nein, wir sollen um das tägliche Brot bitten, nicht um das Brot für alle Tage, nicht um das Glück für den Rest meines Lebens. Gott gibt uns niemals eine Totalerfüllung für alle Tage unseres Lebens, keinen Pauschaltrost, kein Pauschalglück für alle Lebenslagen. Er hilft uns immer nur täglich weiter. Der morgige Tag hat seine eigene Sorge und dort sollen wir wieder ganz frisch, ganz unmittelbar die Nähe und die Wunder Gottes erleben. Aber heute, morgen kommt was, nächste Woche kommt, dort wird Gott wieder in ganz neuer Weise uns begegnen, ganz frisch, ganz unmittelbar. Es geht in allem, auch im Geistlichen, immer um das tägliche Brot. Um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. Für mich persönlich ist ein Lied zu einem täglichen Gebet geworden, ein Lied von einem Herrn Reck. Vielleicht kennen Sie den, vielleicht kennen Sie das Gebet. Ich muss gestehen, der Liederdichter ist mir völlig unbekannt, aber das Gebet ist mir zu einem täglichen Gebet geworden. Ich möchte Ihnen kurz vorlesen, wo dieser Aspekt des Täglichen, der Sorge um den heutigen Tag zum Ausdruck kommt und wo alles andere, was morgen mir auch schon vor Augen steht und was morgen mir schon heute Sorgen macht, wo das weggeschoben wird. 5 Strophen. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bitte nur für diesen, dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Jeder Tag hat seine Last. Jeder Tag bringt neue Sorgen. Und ich weiß nicht, was für morgen du mir, Herr, beschieden hast. Aber eines weiß ich fest, dass mein Gott, der seine Treue täglich mir erwies aufs Neue, sich auch morgen finden lässt. Gib mir heute deinen Geist, der mich hält mit dir verbunden, dass das Band wird stark erfunden und bis morgen nicht zerreißt. Und so will ich meine Bahn ohne Sorgen weiterschreiten, du wirst Schritt für Schritt mich leiten, bis der letzte Schritt getan. Amen. Für mich in vielen Tagen meines Lebens schon zu einer großen Hilfe geworden, wo vieles einem vor Augen steht, wo ein Terminkalender für kommende Tage manches einem aufs Auge drückt. Und dieses Gebet führt mich zurück auf diesen Tag. Der morgige Kalendertag hat seine Termine, der heutige hat diese. Und um diese will ich bitten, um das Gelingen, um das Geleit, um die Treue für diesen Tag. Morgen kommt das neue Wunder. Morgen begegnet mir der Herr in ganz neuer Weise. Amen. So, wir sind fast mit der Stunde fertig. Sie bekommen jetzt 3 Minuten extra Pause. Und ich denke, wir machen dann weiter um 10.15 Uhr. Ist das richtig? Ja? 10.15 Uhr, gleiche Welle, gleiche Stelle.